Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zur 42. Folge von Krebs, was nun? Neben mir darf ich André begrüßen.
Moin.
André, das ist unsere Jubiläumsfolge.
Ja, tatsächlich. Ne? Du 2 Jahre.
Und du 1 Jahr.
Ja, gratuliert man da. Herzlichen Glückwunsch.
Also irgendwie fühlt sich das nicht so an, als ob man gratulieren müsste, ne?
Nee, ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir da später mal drauf eingehen.
Ja, also, lass uns das später machen. Du hast noch viele andere Fragen oder Themen auf dem Zettel, glaube ich.
Genau.
Aber das wird, glaube ich, dann so ein bisschen melancholischer, weil... Schauen wir mal.
Das ist ja eine lange Reise gewesen jetzt. Wie geht's dir denn aktuell?
Ja, also diese Euphorie von der Staging-Verkündung ist wieder abgeklungen.
Mhm.
Ich fange wieder an, so ein bisschen zu husten und irgendwelche kleinen Wehwehchen zu zeigen.
Ist jetzt ungefähr Halbzeit, oder?
Ja, ich bin ja wie du auch Anfang Januar dran.
Mhm. Bald.
Ja, bald Halbzeit. Diesmal sind es ja auch knappe 4 Monate, nicht genau 3, weil ich wollte Weihnachten außen vor lassen.
Ja.
Ich werde aber trotzdem meine Ausflüge weitermachen, die ich mir ja vorgenommen habe. Staging gut, also geht's wieder los.
Ja.
Ja, das ist ja auch, sag ich mal, so mein Vorteil, so als Lonesome Rider, würde ich sagen.
Ja. Dass du die Zeit hast und die Muße dann direkt wieder loszuziehen, meinst du?
Ja, natürlich Privatleben und auch Ehrenamt hat mich ein bisschen gestresst das letzte halbe Jahr, würde ich sagen. Jetzt fängt es wieder an, normaler zu werden.
Ja.
Und ich meine den Vorteil, du weißt ja genau, ich hätte auch gern Kind und Kegel. Da mache ich gar keinen Hehl draus. Das sage ich dir ja auch ab und an. Sei froh und grüß zu Hause. Und deswegen nutze ich den Vorteil, den ich habe, ist ja sonntags zu sagen, ich bin montags weg.
Ja, ist schön.
Das ist halt mein einziger Vorteil, sage ich mal. Und den versuche ich in diesen 3 Monaten, wo ich dann immer Staging frei habe, tatsächlich auch auszuspielen, ne?
Ja.
Und man merkt auch, dass wenn der Kopf frei ist, auch die ganzen Nebenwirkungen weniger werden und auch die Zipperlein. Manche Zipperlein kann man nicht ignorieren. Und deswegen meine ich gerade, ich bin gerade wieder, ist ja auch manchmal so ein bisschen
vom Kopf her
komisch, ne? Also du denkst, du kannst die ganze Welt umarmen und du bist topfit und es geht los und dann merkst du doch, du kriegst so einen Hustenanfall und denkst,
ist das jetzt ganz normal? Oder?
Genau, oder wächst da schon wieder was? Also das ist echt verrückt und das bleibt auch verrückt. Also auch wenn ich jetzt das 2-jährige Jubiläum habe, mein Tag ist ja der 28.10., wo praktisch die offizielle Verkündung war, den nehme ich immer so als Jubiläumstag. Ja, das ist, es ist immer noch unreal.
Ja.
Und ich bin immer noch dabei, ja, mit mir nicht. Aber ob das jetzt ein Grund zu feiern ist, also ich kann ja deine Frage vom Anfang nicht ganz wegdrücken.
Nee.
Bin ich mir auch immer noch nicht eins, muss ich sagen.
Ich weiß es auch nicht. Also vielleicht müssen wir da direkt drauf eingehen, weil gerade in dieser Zeit, bei mir ist gar nicht so dieses konkrete Datum. Ich weiß zwar, Anfang Oktober, am 5. Oktober 23 habe ich die erste Nachricht bekommen, sprich, sie haben Krebs. Und in dieser Zeit wurde ich auch tatsächlich so ein bisschen melancholisch, wirklich traurig, weil mich einfach direkt an letztes Jahr erinnert gefühlt habe, wie ich dort vor Ort in dieser kleinen Raum saß und ja, wie ich dann nach Hause gekommen bin und dann alle informiert habe und welche Unsicherheit dann da war. Also es hat mich wirklich runtergezogen. Also mir war alles andere als zu feiern zumute. Mittlerweile, gut, wir haben ja ein kleines Staging-Update gegeben, befinde ich mich immer so in so einer kleinen Hängepartie. Von daher ist jetzt bei mir nie die Euphorie danach ausgebrochen. Und es fühlt sich immer noch so an, als wenn man so ein bisschen schwebt. So zwischen diesen Welten, bin ich jetzt noch in dieser Therapie und vertraue der oder gehe ich schon den nächsten Step? zu feiern war mir auch nicht zumute. Da muss man ganz klar so sagen. Und dann kommt tatsächlich jetzt so dieser Herbst dazu, wo plötzlich um 16:30 irgendwie die Sonne quasi weg ist und alles dunkel. Und
die Tage werden kürzer.
Die Tage werden kürzer und ich merke, dass mir das auch ganz schön irgendwie auf die Stimmung schlägt. Ich muss selber erstmal so diesen inneren Schweinehund besiegen, nicht zu denken, dass um 17 Uhr der Tag vorbei ist. So, ne? Also das.
Ja, ich kann mich auch gut erinnern, vor einem Jahr, mehr plus minus ein Monat, keine Ahnung, vielleicht war es auch schon Dezember, haben wir ja zusammen telefoniert. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Rundgänge, die ich hatte, ich mache ja jeden Tag so ein bisschen so einen kleinen Walk.
Ortskontrollgang.
Oh, genau, Ortskontrollgang. Da hatte ich meine Kopfhörer im Ohr und hatte dich am Telefon. Ja. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ich kann mich dran erinnern, weil ja, ich hatte das, glaube ich, irgendwann mal erzählt, dass das gar nicht so mein Ding ist, da irgendwie Leute zu kontaktieren.
Meine aber, auch nicht.
Aber genau, dann hatten wir uns da gegenseitig an der Strippe und es war gleich so ein ganz lustiges Telefonat. Trotzdem aber natürlich auch ernsthaft, weil ging ja dann auch immer noch, oder geht's immer noch ganz viel in unseren Gesprächen um den Krebs und um die Therapie und alle Sachen, die sich halt irgendwie verändern, gefühlstechnisch, aber halt auch so vom Umfeld, vom Sozialen und ja, alles, was uns so beschäftigt. Aber damals weiß ich, dass ich in dieser, nach dieser Schockdiagnose so ein bisschen den Weg raus aus dem Sumpf gefunden habe. Und dann kam halt auch unter anderem unser Telefonat. Und das war so ein, ich will jetzt nicht sagen Wendepunkt, ne? Also man war schon irgendwie so, man wusste, hey, hier in dem ersten Behandlungsort, da bist du nicht zufrieden. Und dann hat es noch so diesen kleinen Anstoß gebraucht, den du dann auch gegeben hast am Telefon. Probier doch mal dies, das und jenes aus und geh mal dahin. Und das hat mich dann noch mehr bestärkt und das hat mir dann so ein bisschen mehr Mut gemacht. Also wenn ich an diese Phase tatsächlich denke, wo du es gerade so ansprichst, dann bin ich doch wieder positiv, weil nach diesem Schock das Jubiläum, was ich nicht feiern will, also diese Diagnose, diese Krankheit will ich natürlich nicht feiern, aber der Umgang mit der Krankheit, das, was man daraus gemacht hat, dass wir beide uns kennengelernt haben, uns miteinander austauschen können, und dann einfach auch irgendwie selber, dass man auch irgendwie ein bisschen stolz auf sich ist, dass man diese Zweitmeinung, diese Therapieoption, alles, was man sich so ein bisschen belesen hat, aber auch der Austausch mit ganz vielen anderen. Also das finde ich schon, ist wieder ein Grund zu feiern. Also du und du ja noch mehr. Du hast ja im Grunde genommen dieses Produkt, wenn man das so will. Ja, aber diesen Podcast hier geschaffen, das ist ja, das ist doch bestimmt auch was dann auch Mut macht und was einen stolz macht, oder?
Ja, also genau, also für mich ist aber tatsächlich, ja, der Podcast ist sehr viel wert, glaube ich, für alle, die uns zuhören und so eine ähnliche Erkrankung haben. Ich glaube, egal welche Krebserkrankung, da braucht man irgendwie so Tipps und Tricks und Anlaufstellen, Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Und natürlich auch den Umgang. Und da hilft der Podcast allemal. Was mir aber gerade, deswegen habe ich auch eben gerade so ein bisschen gestottert, also für mich ist das auch irgendwie ein Jubiläum von unserer Freundschaft, ne? Jetzt haben wir ein Jahr zusammen rum.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich habe gerade auf Netflix Will and Harper geguckt. Das ist also,
sagt mir nix.
Ja, ist auch, hat nicht viel mit uns zu tun, weil die tatsächlich einen Roadtrip machen. Will Ferrell und Harper ist praktisch eine Transsexuelle, die sich geoutet hat, aber die wollten nochmal ihre Freundschaft erneuern und gucken, ob das auch auf dieser Basis, wo sie ein anderer
Mensch ist
oder einen anderen Teil von sich gehen lassen hat, dass sie dann praktisch ihre Freundschaft neu erfinden. Und sowas könnte ich mir ja bei uns auch vorstellen. Also ein Roadtrip, das war schon ganz, ganz, ganz cool. Aber wie gesagt, wir feiern das jetzt hier in dem Podcast statt mit einem Roadtrip, aber
wir befinden uns immer auf einer virtuellen Reise hier noch irgendwo, ne? Also gedanklichen Reise und einer kleinen Karussellfahrt. Genau.
Obwohl wir auch schon manche Besuche ja gemacht haben, also sowas wie Norderney oder jetzt in Köln, das hat uns ja auch immer weiter zusammengebracht und uns auch in unserem Wissen weitergebracht. Das ist ja auch, wie gesagt, in diesen 2 Jahren, die ich jetzt habe und dem Jahr, was du hast, merkt man ja auch, was andere Patienten, andere Ärzte einem für, ich sag mal, mehr Input und Sichtweisen irgendwie bescheren. Ne?
Ja, ich finde, mit jedem Staging-Zyklus kommt irgendwie was Neues hinzu. Also bei mir wurde ja vieles vorgezogen, aufgrund von unterschiedlichen Einflussfaktoren, dass meine LDH-Werte dann irgendwann mit der Leber, dass ich da so ein bisschen Probleme hatte, dass was klare Nebenwirkungen vom Medikament sind, dann aber irgendwann die Tumormarkerwerte, wo wir dann mit Torben unter anderem gesprochen haben, was mir da wieder geholfen hat, das einzuordnen. Also ich werde mit jedem Mal schlauer und ich habe das Gefühl, ich bin, zum Teil gehe ich ja dann auch in eine psycho-onkologische Beratung und auch dort habe ich das auch schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass wir in unserer Krankheit als wenn man ein bisschen schnell weise werden würde, weil man halt so weil man palliativ, also mit dem Tod irgendwie sich auseinandersetzen muss, also weil man palliativ erkrankt ist. Und dadurch viele Sinnkrisen, sage ich mal, ich weiß nicht, ob das wirklich das passende Wort ist,
ja,
aber viele Krisen und Gedankengänge hat, die man vielleicht sonst in 40 Jahren irgendwann haben würde. Und gefühlt spiele ich jede Woche oder zumindest jeden Monat mehrere von diesen, ja nicht Sinnkrisen, aber von diesen gedanklichen Problemen, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, mit der Endlichkeit, mit vielleicht Leuten, die einem weniger gut tun oder die da halt, nicht weniger gut tun, aber die da besser und mit schlechter mit dieser Krankheit umgehen können. Entscheidungen, die man für sich trifft.
Die triffst du halt schneller.
Genau, die triffst du viel schneller. Und das meine ich halt, dieses Rad dreht sich irgendwie gedanklich viel, viel schneller und lässt uns ja, ich will nicht sagen, dass wir jetzt graue Haare haben wir ja schon. Ja, ne?
Aber,
aber durchaus
ich
weise
das
geworden.
Noch nicht zu.
Ja,
aber, ich glaube, was du meinst, das kann man, glaube ich, so ausdrücken. Also theoretisch hätten wir beide mit knapp 40 noch 40 Jahre vor uns.
Ja.
Und da man gefühlt nur noch 4 Jahre hat.
Ja, hoffentlich mehr, aber ja.
Ja, spult man das Ganze schneller ab. Mhm. Also das heißt, man hat weniger Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die einem nicht gut tun, die schmeißt man über Bord. Man, ja, wie sagst du das immer noch so schön? Unser Kompass ändert sich, ne?
Der moralische Kompass.
Der moralische Kompass. Und der ändert sich vielleicht auch 3-mal am Tag.
Ja.
Weil sich Situationen ergeben, wo man drüber nachdenken muss, okay, will ich damit jetzt noch 2-3 Monate rumhampeln oder entscheide ich das jetzt sofort, ne?
Das besonders mit im Umgang mit anderen Leuten, mit Fremden, zum Beispiel mit Arbeitskollegen. Ich bin jetzt immer noch krankgeschrieben, aber durchaus kann das ja mal passieren, dass man irgendjemand über den Weg läuft und du hast dann halt unterschiedliche Personenkreise, die unterschiedlich informiert sind oder gar nicht informiert sind. Und da fängt das schon an, dass du halt irgendwo für dich selber am Anfang immer darauf bedacht bist, den Leuten irgendwie nicht zu viel zuzumuten. Und irgendwann kehrt sich das aber um, dass du dann sagst, hey, ich denke hier nicht an die anderen Leute, sondern ich denke an mich. Und das ist nicht immer konsequent bei mir so, aber da, wo du gerade sagst, das ändert sich mehrfach, das ist bei mir ganz krass in den unterschiedlichen Personen, denen ich begegne. So.
Ich höre auch keine alten Folgen, weil ich glaube, wenn jemand zu mir sagt, ja, hast du das und das gesagt,
Das interessiert mich, was ich gestern gesagt habe.
Ja, genau.
ganz so schlimm ist es nicht.
Ganz so schlimm ist es nicht, auf gar keinen Fall. Du kennst mich jetzt ja auch mittlerweile ganz gut. Ein roter Faden bleibt.
Ja.
Aber du musst ab und zu mal Sachen neu bewerten und dann kann es wirklich sein, dass du sagst, ja, toll, da habe ich erzählt, aber jetzt kam eine Nachricht, eine neue oder ein Gedanke hat mich doch dazu gebracht, dass es doch alles irgendwie endlicher ist, also muss ich das doch irgendwie beschleunigen, ne?
Ja, das sind wirklich alles Prozesse, so,
ja.
Und diese Prozesse verändern sich tatsächlich immer von Staging-Zyklus zu Staging-Zyklus. Aber ja, weiß nicht.
Beruhigen tut sich's noch nicht.
Nee.
Also es ist noch nicht so, dass man sagt, ich habe noch ewig Zeit, sondern ja, es ist immer noch angespannt und wenn ein Staging schief läuft, ich glaube, dann geht's erstmal richtig los. Dann müssen wir beide sehr zusammenhalten, weil ich glaube, dann dann kommt so eine Zeit, wo man sich wirklich extrem wieder fangen muss. Ich stelle mir das nämlich so vor wie eine erneute Krebsdiagnose. Weißt du, wie erneut unser erster Tag, wo man das so verkündet bekommen hat, ne?
Ja, bei mir ist es ja so ein bisschen so, also offiziell, der Stempel Progress ist ja nicht drauf und nee, ich hoffe auch, dass dem so bleibt, aber zumindest habe ich so ein bisschen das Gefühl bekommen, wie sich das anfühlen könnte und ich habe ja direkt gemerkt, wie so ein bisschen das Vertrauen in das aktuelle Medikament schwindet, wie ich selber dann plötzlich alles wieder so ein bisschen intensiver wahrgenommen habe. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, so dass meine Frau und ich dann irgendwie auch überlegt haben, dort wo wir wohnen, ist das der richtige Ort oder müssen wir doch nochmal irgendwie langfristig woanders hin oder mit der beruflichen Situation bei mir, die ja noch nicht geklärt ist, wo ich plötzlich wieder irgendwie so einen Drive bekomme, das zu klären.
Ich muss es klären, ja.
Genau, und das sind alles so Themen, die mir dann wieder gezeigt haben, die Zeit ist endlich und es ist eine Milchmädchenrechnung zu glauben, dass du jetzt immer hier noch Jahre und Jahre und Jahre hast, sondern gewisse Sachen wollen geklärt werden. Und ja, es ist einfach intensiver. Und wenn du dann so mit sowas konfrontiert wirst, auch wenn das vielleicht dann gar kein Progress ist, aber wenn du nur annähernd so ein bisschen den Vertrauensentzug des Medikaments spürst, dann geht dir der Stift. Das muss man so sagen.
Ey. Ja, genau. Oder mit meinen Hustenanfällen, genau. Das ist, da hat man gleich ganz andere Szenarien. Und das meinten wir auch, dann ändert sich der Kompass, weil du dann denkst, oh, jetzt muss ich aber noch das und das erledigen, ne?
Ja, hast du irgendwie was Besonderes an deinem Jubiläumstag gemacht?
Nee, nicht wirklich. Der erste, der war noch besonders, fand ich. Der zweite, klar, da haben ein, zwei Personen dran gedacht, aber ich selber, nee, das alleine zelebrierst du das auch nicht so.
Aber hat sich irgendwie generell was verändert, wenn du jetzt so das erste Jahr betrachtest, was wahrscheinlich sehr intensiv war, so wie mein jetziges, weil sich das ganze Leben so komplett 180 Grad gedreht hat. Bist du im zweiten Jahr entspannter geworden?
Nein. Nein, bin ich nicht. Überhaupt nicht entspannter. Ich bin genauso wissbegierig. Also ich lese immer noch genauso die Studien durch. Engagiere mich ja genauso.
Ja, noch mehr.
Noch mehr, würde ich sagen. Ja, stimmt, hast du recht. Da muss ich auch einen Ticken zurückfahren, habe ich gemerkt.
Ja?
Ja, ich bin sehr viel auswärts. Also
bei Vororttermin. Das stresst natürlich.
Das stresst und das ist ja alles, das ist fast alles nicht für mich, sondern es ist ja fürs Gemeinwohl, für Krebsis und da darf ich die Balance nicht irgendwie
verlieren.
Ja,
dass du ein bisschen auch auf dich achtest. Vielleicht musst du dann doch nochmal öfter mal wegfahren in Urlaub.
Ja, gerne. Ja, es muss alles irgendwie zusammenpassen, ne?
Ja,
klar. Weil das darf auch nicht zum Stress ausarten, ne?
Ja.
Also, ja, aber zu deiner Frage zurückzukehren, nee, es ist immer noch irgendwie ein Wettlauf gegen die Zeit gefühlt.
Der wird es wahrscheinlich bleiben, ja. Es ist immer diese Absurdität, dass man immer das Hier und Jetzt leben muss. Aber natürlich kommen immer Gedanken, wie viel Zeit habe ich noch? Oder man blickt zurück. Obwohl so oft blicke ich gar nicht zurück, muss ich sagen. Aber öfter kommt mir natürlich immer der Gedanke, wie lange geht das? Und ich habe immer gar, also wenn es jetzt um die nächsten 12 Monate geht, da bin ich relativ optimistisch. Aber wenn es jetzt über eine 5-Jahre-Perspektive geht, dann kann man da halt kaum Pläne schmieden. Und das führt mir dann immer wieder vor Augen, dass es schwierig ist. Also das kann man gar nicht beschreiben eigentlich.
Nee, also ich bin immer noch dabei, ne? Also ich handle das wie so ein Handyvertrag oder wie so ein Stromvertrag, der nur 3 Monate geht. So handle ich das immer noch, ne? Also ich würde jetzt keinen Urlaub oder keine Termine annehmen, die länger als 3 Monate entfernt sind, ne? Also die nehme ich da nicht ernst, beziehungsweise die müssen dann stornierbar sein, die müssen nicht auf mich zugeschnitten sein. Also das ist mir schon am wohlsten, wenn das innerhalb dieses Staging ist, ne?
Ja, man hofft ja auch immer noch auf diese Forschung, die ich sag mal, den Fortschritt noch schneller und diesen Big Bang bringt.
Ja.
Jetzt beim EiK-positiven Lungenkrebs ist es ja jetzt zum Glück so gewesen, dass jetzt in diesem Jahr ein großer Fortschritt zumindest erreicht wurde, indem diese Crown-Studie dann präsentiert wurde, wo im Grunde genommen das neueste TKI eine sehr gute Ansprechrate und nach 5 Jahren ein großes oder hohe Rate an progressionsfreien Überleben bis dato dann schon erreicht hat und immer noch laufend ist. Das sind diese Knaller, die man halt gerne monatlich haben wollen würde. Aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist das so eine schwindende Hoffnung manchmal, weil man halt weiß, wie langsam die Räder dann halt doch drehen, bis dann wirklich eine Pille, ich sag mal, irgendwo im Regal verfügbar liegt.
Ja, und diese Pille, also die für dich jetzt da in Frage kommen würde, das ist ja auch keine Heilung.
Nein.
Sondern das ist wieder, klar, für dich eine enorme Zeitverlängerung höchstwahrscheinlich, so zeigt es die Studie. Nur, ja, man hofft ja doch irgendwie auf irgendwas, was einem dauerhaft die Sorgen nehmen kann, ne?
Ja.
Das ist immer das, was, aber das bleibt Tag für Tag aus. Damit muss man auch immer noch leben, ne?
Ja.
Und ich habe auch schon einige Studien gelesen für meine Mutation, wo dann irgendwann in Phase 1 oder 2 das Ganze auch abgebrochen wurde, ne? Das ist also auch eine Geschichte. Oder, jetzt kommen wir zum, ja, ich sag mal, das fällt mir gerade ein, kein gutes Thema, dass du mich auch die Tage ja darauf angesprochen, die Person, die man gehen lassen musste aus unserer Community der letzten 2 Jahre und bei dir einem Jahr, ne?
Ja. Ja.
Das ist auch noch was Krasses, wenn das passiert, dann ist auch erstmal irgendwie Timeout, dann ist man auch in so einem, ich sag mal, schwerelosen Raum, wenn sowas passiert, ne?
Ja. Du kennst jetzt persönlich noch viel mehr Leute aus der Community, aber alleine in diesen Austauschgruppen, sei es bei Facebook oder auch bei Instagram, wo Leute dann ihr Gesicht zeigen, da hat man dann natürlich dann gleich Empathie für und leidet mit. Ich meine, man ist ja genauso betroffen. Und wenn dort dann jemand irgendwie berichtet, dass es ihm zunehmend schlechter geht, dass die Therapieoptionen ausbleiben und sagen wir es einfach ein bisschen enger wird und dann halt auch körperlich spürbar, Das belastet sehr, und wenn tatsächlich dann, und das gehört wirklich dazu, wenn dann Leute versterben, ja, dann sitzt man da erstmal. Da kriegt man natürlich ganz klar vor Augen geführt, wie scheiße diese Krankheit ist und wie gut das Leben zwar jetzt in diesem Moment ist und dass wir hier auf 2 Beinen durch die Gegend laufen und ja, schön nach Norderney fahren konnten, wir glücklicherweise auch in der Lage dazu sind, jetzt in Köln teilzunehmen.
Dabei zu sein.
Oder dabei zu sein bei so einem Patientenforum. Aber im Großen und Ganzen ist man eigentlich nicht dankbar genug für jeden Tag, den man hier so verbringen kann. Aber weil es auch so eine, weil das für einen selber eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Natürlich sollten wir hier mit 38 und knapp über 40 Jahren so hier sein und uns keine Sorgen machen müssen.
Ja, alle, wie gesagt, alle anderen haben rechnerisch noch 40 und wir sollten eigentlich schon unter der Erde sein. Das kann ja nicht sein, irgendwie, ne? Das, so denke ich mir immer, das ist doch, überleg mal, die können nochmal 40 Jahre, so alt wie wir sind, können die anderen nochmal leben.
So ein Wahnsinn, ne?
Ja, und für uns soll es das jetzt schon gewesen sein. Ja, das ist doch verrückt.
Ja.
Also, ja, ich hatte noch was, gerade kommt wegen unter der Erde.
Mhm.
In der letzten Folge habe ich angeschnitten, dass mein Verfahren gegen das erste Krankenhaus ja immer noch am Laufen ist.
Stimmt, das fällt ja auch genau in diesen Zeitraum jetzt.
Ja, genau. Und ich fühlte mich ja praktisch fehlbehandelt im ersten Krankenhaus, habe dann dagegen geklagt oder klage ja immer noch. Aber da ist auch so, da pokert die Gegenseite, glaube ich, auch auf Zeit. Also da fehlen immer noch Gutachten und dies und das. Und du musst dir vorstellen, das ist jetzt ja auch schon irgendwie 1,5 Jahre her.
Mhm.
Und manche werden gar nicht mehr da. Und das ist auch eigentlich eine Riesensauerei, dass das so lange dauert, solche Verfahren, ne?
Ja, kann natürlich jetzt nicht bewerten, ob da irgendwo was verschleppt wird.
Ja, ich auch nicht.
Aber sicherlich sind das in der Justiz oder halt im Grunde genommen in diesem ganzen Umfeld durchaus auch Taktik.
Gängige Praxis, ja, das glaube ich auch.
Vorstellen.
Aber dass man da nichts gegen machen kann, ne? So war das gar nicht gemeint mit Verschleppen, aber dass man durch was auch immer verschleppt wird, das können ja auch ganz andere Sachen sein, wie Gutachten und so. Aber trotzdem, manche wären schon nicht da, ne? Dass sowas nicht schneller geht, das ärgert mich halt wie Sau.
Ja, absolut. Und letztendlich ist es wirklich ein Punkt gewesen, der dich ja bis heute immer noch begleitet. Weil du hattest es im Staging-Update genannt, dass die Ärzte jetzt, die Radiologen, egal welche bildgebenden Verfahren sie anwenden, immer Schwierigkeiten haben, herauszufinden, was ist die Entzündung oder was ist dann tatsächlich Krebs, der Krebs.
Oder wenn man mal eine Biopsie nehmen muss, ist das jetzt eine Entzündungsquelle oder ist das Krebs? Kommen wir überhaupt ran? Ja, wie geht man daran? Also das ist schon eine Maßnahme, die da gemacht wurde, diese Pleurodese.
Spürst du das eigentlich tatsächlich?
Ja, also tatsächlich verkürzt das irgendwie alles.
Mhm. Das heißt auch, der Bewegungsradius über die Zeit ist eher schlechter geworden, oder?
Ja, also das merkt man ganz klar.
Im Rahmen der Diagnose nimmst du das hin, aber per se ist es natürlich...
Natürlich, ich bin am Leben.
Ja.
So, aber die Vorgehensweise und auch die ganze administrative Vorgehensweise und alles, das war alles nicht schön. Deswegen bin ich ja auch seitdem durchs Land gefahren und habe jedem erzählt, nehmt euch eine Zweitmeinung. Ich bin dadurch viel weitergekommen durch meine Zweitmeinung und möchte das natürlich auch irgendwie in die Welt raustragen. Sonst wäre der Podcast auch, glaube ich, nie entstanden. Wenn ich jetzt super behandelt worden wäre und alle anderen Krebspatienten auch immer 100% super behandelt werden, mit den neuesten Medikamenten, mit der neuesten Diagnostik, dann würde von uns ja keiner auf die Hinterbeine gehen und sagen, lädt zum Beispiel solche Fachleute ein, wie wir in den letzten Folgen zu Gast hatten. Ne?
Ja, und das war tatsächlich verdammt interessant. Also vom Prostatakrebs über die beiden Brustkrebsfolgen, ich habe da einiges mitgenommen. Also vor allen Dingen Neues erfahren. Sei es jetzt, dass Sarah berichtet hat, dass sie die Pille tatsächlich da durchnehmen muss oder die Entscheidung, vor der man dann steht, einfach mental die Belastung, die man verspürt, als gesunder Mensch für sich und seine Zukunft Entscheidung treffen zu müssen. Das sind halt, ja, es ist ein ganz anderer Rucksack, den man da aufhat, als wir jetzt. Wie gesagt, vergleichen kann man das nicht, aber alleine sich da mal in die Person gegenüber hineinzuversetzen, wenn man so eine Geschichte dann erfährt, aber auch die fachlichen Folgen, da würde mich auch mal interessieren, was vielleicht die Zuhörer da für sich mitgenommen haben oder welche weiteren Folgen, Fachfolgen Sie interessieren würden.
Ja, für welche Krebsarten sollen wir noch Spezialisten einladen? Ne? Das wäre vielleicht etwas, was ihr uns schreiben könntet. Für mich ist aber wiederum auch bei anderen Krebsarten klar geworden, nicht jede Klinik ist gleich, nicht jeder Arzt ist gleich. Also auch da ist die Zweitmeinung und das richtige Klinikum ja auch wieder Gold wert. Ne?
Ja, naja. Also bei mir der Wechsel damals hat schon alles verändert. Und das ist nicht nur, dass die Therapie eine andere geworden ist, sondern der Umgang miteinander. Mhm. Und sich darauf verlassen zu können, das ist ja auch ein Klinikum, was dem NNGM angeschlossen ist, das nach gewissen Standards behandelt wird. Und das ist so ein bisschen so diese grundsätzliche Baseline, auf die sich alle verständigt haben. Und dass man sich darauf verlassen kann, das ist schon mal Gold wert. Und dann sind es natürlich irgendwie diese individuellen Beziehungen mit den Ärzten und auch ein gewisses blindes Vertrauen. So empfinde ich das jetzt bei mir mit dieser unsicheren Situation. Es hat sich in allen anderen Stagings immer gezeigt, dass sie sehr zeitnah mir Infos gegeben haben und sehr differenziert das aufgedröselt haben. Aber oftmals gab es ja auch nicht so viel aufzudröseln. Sie haben aber frühzeitig gehandelt, wenn mal irgendwie was in eine potenziell falsche Richtung abdriften würde. Und jetzt kam überraschenderweise mal so ein Fragezeichen als Ergebnis mal raus. Und auch da könnten Sie jetzt pauschal sagen, hey, wir bleiben bei der Therapie. wir machen das so lange, bis quasi Progress da draufsteht. Aber man macht sich auch jetzt wieder Gedanken, ist es vielleicht jetzt der Zeitpunkt proaktiv auf das nachweislich beste Medikament aus dem Regal zurückzugreifen, darauf zu greifen. So.
Ja, sie machen sich dauerhaft Gedanken, genau. Und sie ziehen auch immer wieder, ich sag mal, die richtigen diagnostischen Schritte zu Rate. Ne?
Genau.
Das ist auch immer wichtig. Also ich finde, wenn Ärzte irgendwas entscheiden, ohne irgendwelche Grundlagen, dann finde ich das immer grenzwertig. Also die sollten ja schon aktuelle Bilder haben, aktuelle Blutwerte, aktuelle, keine Ahnung, was ich was, bei welchen Krebsarten dann immer zur Verfügung stehen muss.
Und sollten die Leute menschlich behandeln, und da meine ich im Grunde genommen einfach so in das Gegenüber hineinversetzen, dass man nicht die Leute 4 Wochen warten lässt. Ich musste jetzt ja nur nicht 4 Wochen warten, sondern ich wurde, also bis zur finalen Klärung, ja, aber ich wurde halt immer wieder
an die Hand genommen
und telefonisch mal kurz aufgeklärt.
Du musst warten, weil...
Genau, das ist Status Quo, und jetzt passiert das und das, und ich halte nochmal Rücksprache mit dem internen Radiologen und schaue, was der sagt, und dann kommt der zweite Onkologe, der kennt mich nochmal besser und kann das dann nochmal besser einschätzen, wie meine persönlichen Befinden sind und so weiter und so fort. Und das macht für mich auch nicht nur die Therapieentscheidung, sondern auch der Umgang mit dem Patienten, die Information, die man gibt, die Kommunikation. Gibt es Kommunikation? Also das ist natürlich eines der Hauptpunkte. Von daher, das ist ein Riesen-Learning, was ich mitgenommen habe auf dieser einjährigen Reise jetzt. Das hat damals mit unserem Telefonat eigentlich tatsächlich gestartet. So, das war so der letzte Impuls, geh jetzt los.
Das ist nicht normal, was du da hast.
Genau.
Ich kenne das, ne? Ich kenne es jetzt auch anders.
Genau, und jetzt ist das Ergebnis, dass ich viel mehr Sachen hinterfrage. Ist jetzt diesen Gott in Weiß, den habe ich, glaube ich, eh nie so gesehen. Also da war ich schon immer selbstbewusst genug zu sagen, nicht jeder Arzt kann hier...
Das ist eine 10 von 10.
Genau, kann der Meister seines Handwerks sein. Aber ein grundsätzliches Vertrauen habe ich den Ärzten immer schon entgegengebracht. Mhm. Und dass ich jetzt im Grunde genommen bei jeder Meinung und bei jeder Aussage grundsätzlich nicht alles auf die Goldwaage lege, aber zumindest hinterfrage und dann halt auch nochmal weiter nachbohre, das ist in diesem Jahr passiert. Das habe ich vorher echt nicht gemacht.
Nee, wir sind aber auch sogenannte Patientenexperten geworden. Das heißt, du kannst auch die Arztmeinung, finde ich, und soweit lehne ich mich jetzt raus, die kann ich mit meinem eigenen Wissen schon abgleichen.
Ja.
Also...
Also du hast kein Arztstudium gemacht, aber kannst zumindest, du kannst die Informationen, die du gelesen hast in Studien, insofern verarbeiten und zu hinterfragen, was dann der Arzt daraufhin vielleicht falsch geäußert hat oder.
Oder seine Therapieform, die er wählt, verstehen, weil die laut der und der Studie oder laut den und den Empfehlungen auch wirklich die aussichtsreichste ist, dann kann ich mit meinem Patientenwissen noch sagen, will ich diese Nebenwirkung oder will ich jene, ne, entscheide ich mich für eine andere Therapie. Und das abzugleichen, ich glaube, das bringt dich in eine ganz andere Entscheidungsposition. Mhm. Und das, glaube ich, wird mit der Zeit, glaube ich, nicht schlechter.
Nee, absolut nicht. Also das ist, du brauchst ja auch da, also so ein Prozess, dass du da immer nochmal wieder so ein kleines Schippchen drauflegst und auch selber dazu lernst. Und da kommen wir dann vielleicht auch wieder zu dem Punkt, dass sich gewisse Meinungen und Einschätzungen dann vielleicht auch ändern können. So, ne? Also während ich auch selber, aber auch die Onkologen immer gepredigt haben, hier never change a winning team, fragt man sich jetzt, wie winning ist das Team noch? So, und müssen wir vielleicht doch noch wechseln, weil es nachweislich halt doch ein schnelleres Pferd hier noch gibt, so, oder ein besseres Pferd, wie auch immer. Und also auch da ändern sich Meinungen. Und dass wenn man dann sich belesen hat, sich austauschen kann und hinterfragen kann und dann trotzdem zu einer Meinung kommt, die man vorher hätte eigentlich nicht gewählt, weil man immer gesagt hat, das machen wir nicht, dann ist es auch in Ordnung. Also deshalb fühlt sich zum Beispiel bei mir jetzt diese die finale Entscheidung wollen wir im Januar treffen nach dem nächsten Staging, aber diese grundsätzliche Idee eines Medikamentenwechsels nicht mehr ganz so fern an. Hättest du mich vor 2 Monaten gefragt, dann hätte ich gesagt,
never
ever.
Ja, das ist auch gut. Ist ja auch so eine Sache, die wir jetzt haben. Wir beide haben gesagt, dass uns Weihnachten wichtig ist.
Mhm.
Unsere Stagings wären ja tatsächlich irgendwo Richtung Mitte Dezember, Ende Dezember dran.
Ja.
Und da haben wir beide unabhängig voneinander gesagt, nee, dann lieber erste, zweite Januarwoche. Und dann können wir wenigstens den Kopf freischalten, ja, über die Weihnachtszeit.
Ja, es ist ja auch eine schöne Zeit, also dann irgendwie mit der Familie, aber auch generell Freunde zu treffen, mal ein bisschen runterzufahren.
Andere Gedanken
zu haben. Bei mir jetzt angefangen, dann mit dem Geburtstag meiner Tochter. Ich weiß noch genau letztes Jahr, wie wir ganz unsicher in dieselbe Zeit gegangen sind, weil ich hatte erst am 1.12. die erste Tablette Brigitinib, hatte dann ja meine Schmerzen und glücklicherweise dann eine Woche vor Weihnachten war dann eigentlich, ich will nicht sagen alles gut, aber im Rahmen des Ganzen, konnte ich Weihnachten gut verbringen. Und wir hatten sogar damals überlegt, bevor ich die Diagnose bekomme, Weihnachten mal für uns als kleine Familie zu feiern. Als das Ganze passiert ist, war uns dann doch ganz klar, dass wir auch mit Schwester und Oma, Opa, dies, das, jenes, die Zeit verbringen wollen. Und auch dieses Jahr schaue ich auf diese Zeit jetzt zum Ende des Jahres und freue mich richtig, nochmal diese Gemütlichkeit mit allen zu verbringen, alle zusammenzuholen.
Also ich stresse der Kontakt mit allen nicht, sondern du freust dich eher, dass alle wieder zusammen sind.
Ja, zumindest dieser engere Kreis. Also das ist so, wenn ich jetzt in meine Heimat kommen würde, da wissen die wenigsten Leute irgendwie davon, also meine Eltern und natürlich dann irgendwie vielleicht ein paar Nachbarn oder so, aber jetzt nicht alte Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin. So, also so öffentlich bin ich da jetzt noch nicht mit.
Noch nicht.
Ja, vielleicht kommt das irgendwann mal, aber jetzt weiß nicht, interessiert die ja auch irgendwie wahrscheinlich nicht. Der ein oder andere wird sich vielleicht schon bei mir melden, aber genauso öffentlich bin ich da aber noch nicht mitgegangen. Und ja. Weiß nicht, die brauche ich da nicht informieren und auf die freue ich mich jetzt nicht unbedingt, aber alle anderen, die eingeweiht sind und die mir eh nahestehen, die will ich genau in dieser Zeit sehen, in den Arm nehmen und diese Therapieentscheidung, das nächste Staging möglichst komplett aus diesem Jahresendspurt raushalten, einfach nur genießen. Das ist eigentlich genau derselbe Plan, den du auch hast. Also da sind wir auf derselben Seite quasi.
Ja.
Ja.
Genau, bei dir wird sich dann im neuen Jahr ja irgendwie noch was klären mit dem Job und mit allem. Deswegen sagte ich eben noch nicht, weil dann wirst du sicherlich auch irgendwie öffentlicher sein. Mich hat es ja auch irgendwie sehr stark in die Öffentlichkeit gedrängt, weil viele nach so einem Mutmacher auch suchen, wo die Therapie angeschlagen hat, so eine Therapie hat. Es werden ja längst nicht alle getestet. Also dieses Ganze, was jetzt die Aufzeichnung, die mit mir gemacht wurde für genom.de oder der Artikel in der Welt, ja, mega. Vielen Dank nochmal an Roche und das K-Wort. Also das sind alles so Beiträge, wo man ja das Gesicht sieht, aber noch viel wichtiger diese Nachricht überbringen kann, Leute, es gibt da noch was, es ist noch nicht verloren, geht hin, fragt nach, wurde die Testung gemacht, ne? Habt ihr ein ordentliches Panel gekriegt im NGS, in Next Generation Sequencing, also wurde tatsächlich so eine Tumoranalyse oder Genomanalyse gemacht, da drängt dann schon das Bild und deswegen meine ich, dann kann es passieren, dass auch der ein oder andere von der Sache erfährt und das passiert bei mir auch noch nach 2 Jahren, wo alte Schulkollegen aus, weiß ich, der 5., 6. Klasse dann sagen, ach, wusste ich gar nicht.
Aber das ist doch dann auch irgendwie ein schöner Moment, so stelle ich es mir vor, oder?
Ja, mal so.
Ja,
also
wenn kommt auch an, wie nah man sich war vielleicht.
Ja, und das war ja auch so damals, dass ich praktisch meiner Mutter vorab die 3 ersten Podcast-Folgen gegeben habe und auch dann im Freundeskreis, weiß ich, eine Woche später oder so, die 3 Folgen verteilt habe, damit diese Rückfragen nicht kommen.
Ja.
Ja, und die meisten hören dann davon und hören sich nicht die drei Folgen an, sondern fragen dann alles. Und dann würdest du schon gerne immer nochmal wieder die drei Folgen verteilen und sagen, hör dir es erst an.
Ja.
Und wenn du dennoch Fragen hast, dann komm, weil du hast das ja schon oft erzählt. Das erzählt man in verschiedenen Zeitungsartikeln, in verschiedenen Aufnahmen. Und irgendwann ist es dann wirklich so immer, ja, dass du nicht immer wieder genau an diesem Zeitpunkt der Erstdiagnose wieder herangeführt werden willst, ne?
Und es sind ja jetzt auch 2 Jahre, und wie wir gerade beschrieben haben, jedes einzelne Staging, was dazwischen kam. So, das sind dann 12 Monate, alle 3 Monate sind 4 im Jahr mindestens. Also du hast ja schon mindestens 8 hinter dir, also. Vielleicht das ein oder andere mehr, wenn mal was vorgezogen wurde. Mit jedem Mal bist du im Kopf weitergekommen, hast wieder neue Punkte abgehakt und andere Punkte haben sich dann wieder geöffnet und du hast deine Reise, deine mentale Reise mit der Krankheit, du bist denn schon so weit voraus, du bist ja nicht mehr der Nils von vor 2 Jahren, und da die Leute dann an dem Punkt abzuholen, das kann man machen, aber du musst ja dann auch immer noch 2 weitere Jahre erklären.
Ja, das glaube ich auch, du veränderst dich auch charakterlich, also du wirst anders, das glaube ich auch. Also das kann man jetzt gar nicht irgendwo auf irgendwelche Charakterzüge.
Ich glaube, so der grundsätzliche Mensch.
Das bleibst ja. Du. Aber da gibt es viele Dinge, die du heute anders machen würdest.
Rückblicken, meinst du?
Ja, ich glaube schon. Wenn mir irgendjemand vorher gesagt hat, du wirst nur 41 Jahre alt.
Ach so, meinst du? Ja.
Also,
ja gut.
Da hätte ich Dinge anders gestartet. Haben wir ja schon gesagt in irgendeiner Folge, den ersten habe ich gesagt, ich bin kein Bausparkandidat mehr, ne?
Ja.
Also.
Aber ich weiß nicht, wenn du mit 18 angefangen hättest, jeden Euro immer aus dem Fenster zu werfen, da weiß ich auch nicht, ob du dann da angekommen bist, wo du jetzt wärst und ob es dir jetzt nicht besser geht per se. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja.
Man hätte das eine oder andere sicherlich anders gemacht. Aber ist es nicht auch viel schöner, dass man so gelebt hat, ohne es zu wissen und ganz befreit unterwegs war? Also denke ich mir gerade, weil
ja, definitiv. Also genau.
Aber du hast dich ja immer bewusst entschieden für die Sachen, die du hattest, ohne halt, ich sag mal, diesen Rucksack aufzuhaben. Da kommt potenziell jetzt eine Diagnose. Und von daher waren ja eigentlich alle Entscheidungen für sich richtig.
Mhm. Ja, es hätte auch, also zu dieser, ich sag mal, etwas kleinen Wesenänderung, die ich durchgemacht habe, es hätte nicht unbedingt Lungenkrebs im Endstadium sein müssen.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Also ich hätte einen anderen kleinen...
Das war der Zong.
Ja, kleinen Dämpfer, dass man sich so in der Arbeit nicht so stresst und so weiter und so fort und das Privatleben nicht immer höher, schneller, weiter.
Mhm.
Da hätte ich mir was anderes gewünscht, nicht unbedingt Lungenkrebs, ne? Also und auch nicht im Stadium 4 und auch nicht, du hast noch 3-4 Monate. Also das hätte irgendwie anders sein können. Aber jetzt ist es so und jetzt nimmt man es an.
Bei mir ist es im Grunde genommen so das Rauchen. Ich weiß zwar, dass mein Rauchen nicht jetzt direkt mit dem Lungenkrebs in Verbindung zu bringen ist. Aber sicherlich ist es jetzt gesundheitlich auch nicht förderlich gewesen. So, also ich habe ja jetzt auch nicht, also ich habe es mal schon so schön gesagt, nie Heavyweight-Raucher durchgehend, aber habe ja schon geraucht. Und trotzdem jetzt diese Alkmutation, die in erster Linie bei Nichtrauchern auftaucht. Und jetzt so rückblickend nach einem Jahr Diagnose weiß ich zwar immer noch, dass ich gerne mal geraucht habe, auch wenn das schon lange her ist, aber jetzt mit diesem Wissen, auch mit dem Wissen, dass es eigentlich das eine nichts mit dem anderen zu tun, würde ich trotzdem sagen, das hätte ich nicht machen sollen.
Ja.
Und ich hätte mich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle gesünder ernähren sollen. Und ich hätte vielleicht mal ein Bier weniger trinken sollen. So, das ist jetzt, ob das ein anderes Ergebnis dann am Ende des Tages gebracht hätte, ich weiß es nicht. Aber das ist vielleicht dieser Wunschgedanke, vielleicht an dieser kleinen Stellschraube zu drehen.
Aber genau das meinte ich. Also, das ist so eine Sache, zum Beispiel Ernährung.
Ja.
Oder hatten wir in den ersten Folgen ja auch komplett meine ganzen Deo und Wasch- und Shampoo-Sachen und so. Alles auf Bio, Lebensmittel, eigentlich fast als Bio, was man so kriegen kann. Ne? Das hätte ich, glaube ich, schon gemacht. Ob ich alle Sünden weggelassen hätte, glaube ich auch nicht.
Auf keinen Fall. Dann hätte man nicht das Leben gelebt, was man gelebt hat. Und deshalb, das meine ich halt so per se, bereue ich da gar nichts.
Bereuen ist sowieso, darf man, glaube ich, eigentlich nie, weil dann hast du keine Ruhe mehr. Aber du kannst sagen,
man hätte was anderes gemacht.
Sorry, mia culpa, hätte ich anders lösen sollen, ja.
Ja, ja, genau, da stimme ich dir schon zu. Aber ich laufe jetzt tatsächlich gar nicht so oft durch die Gegend und gucke so nach hinten. Aber manchmal erwischt einen das ja so und denkt dann, ja, okay, das hätte man machen können. Und vielleicht hätte es ja ein anderes Ergebnis dann gebracht. Jetzt sind wir da, wo wir sind. Und wir sind ja auch dankbar, dass wir, die Dankbarkeit, die fällt mir dann doch schwer zu spüren. Aber im Grunde genommen müsste man dankbar sein für die Art von Krebs, die man hat, oder vielmehr für die Forschung dankbar sein, dass man in der Lage dazu ist, dieses Leben, was trotzdem noch so lebenswert ist, führen zu können. Das ist ja wirklich ein Fortschritt der letzten 15 Jahre. So, ja. über den dicken Daumen. So, und
wir hätten schon längst weg sein können.
Ja, ja. Wo ich gerade 15 Jahre sage, Gott, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie es genau heißt, aber ich lese momentan ein Buch. Das geht über komme ich da irgendwo drauf? Leben mit palliativem Lungencancer, Living with Terminal Lung Cancer, ein Amerikaner, vielleicht können wir das in die Shownotes packen, ich suche das später mal raus, ein Amerikaner, der glaube ich jetzt 16 oder 17 Jahre mit ALK-positivem Lungenkrebs lebt, der hat am Anfang seine Diagnose bekommen, da gab es noch gar keine TKIs. So, der ist dann halt am Anfang diagnostiziert worden, ist da immer und immer wieder hinterhergegangen. Keiner hat ihm Krebs diagnostiziert, weil alle gesagt haben, nein, das ist dies, das ist das, das ist jenes. Bis er dann selber auch gemerkt hat, ich muss auf die Hinterbeine gehen, ist dann zu den Spezies in den Staaten gefahren. Und da hat er dann irgendwo seine Diagnose bekommen. Und irgendwann im Laufe des Prozesses müssen dann die ersten TKIs gekommen sein. Und dann ist er in die Studien reingerutscht. So weit bin ich noch nicht in der Geschichte. Ja, okay. Wollte das nur mal reinbringen. Das ist echt eine verdammt interessante Geschichte irgendwo.
Ist ja bei uns auch so, wären wir nicht auf die Hinterbeine gegangen, dann weiß man auch nicht, ob wir heute noch hier sitzen würden und zweijähriges Jubiläum feiern würden. Ja. Das ist ja auch so Fakt, ne?
Ja.
Also immer weiter.
Ja.
Es geht immer weiter.
Genau. Ja. Und wenn wir mal so einen Blick nach vorne wagen, jetzt so nach einem Jahr, jetzt ist die Zeit vielleicht mit meinem TKI bald vorbei. Ich habe mir natürlich erhofft, dass es noch viel länger gehen sollte oder könnte. Vielleicht geht es ja auch noch, aber...
Ich wollte sagen, die Entscheidung ist ja noch nicht durch, André.
Nee, aber man merkt, dass mich das so beschäftigt.
Ja, du hast schon...
So genau, also...
Du schließt schon ab.
Ja, ich schließe schon ab und eine gewisse ich wege dann immer ab und eine gewisse Klarheit an Studienlage ist ja da, so mit progressionsfreien Überleben, auch wenn die nicht direkt im Vergleich standen, die Medikamente, aber per se zeigt das doch schon klar in eine Richtung, und wäre ich ein halbes Jahr später diagnostiziert worden, dann hätte ich wahrscheinlich schon direkt ein anderes Medikament bekommen. Das bereue ich jetzt auch nicht, dass man jetzt irgendwie dieses Medikament bekommen hat. Aber ich versuche halt immer so abzuwägen, in welche Richtung das geht. Die grundsätzliche Hoffnung war da, ein Medikament und das erstmal jetzt für die nächsten Jahre, dass die Reise nicht immer so geradlinig ist. Das hat man ja auch schon von vielen anderen mal erfahren. Ich weiß noch, dass Julia hier im Podcast war und auch von ihrer Reise berichtet hat. Und auch die war sehr zackig, mal in die eine Richtung, in die andere Richtung. Und ja, das sind auch Geschichten, die mir wiederum Mut machen, dass wenn bei mir mal ein kleiner Knick reinkommt, dass die Reise halt immer noch nicht zu Ende ist, dass es kein Grund ist, den Kopf in den Sand zu stecken. Und deshalb, das ist das, was mir Mut macht mit dem Blick nach vorne. Und deshalb meine ich gerade, wege ich das schon immer ab, ob ich jetzt nicht schon irgendwie in den Bus der positiven Gedanken steige.
Ja, das wird mir bei den Jahren, wird das bei mir schlechter.
Ja?
Ja, also ich habe von vornherein immer gesagt, ich bin die 0,1%, ich überlebe, ich bin der eine.
Das bist du auch.
Ja, aber je länger du jetzt die Reise mitmachst, du bekommst viele mit, wie du schon sagst, mit Julia oder auch mit Karen, die dann 3-4 Progresse halt meistern und wieder zurück in die Spur kommen. Aber wie ich auch schon vorhin sagte, du hast auch ein paar dabei, die diesen Knick dann nicht gekriegt haben, ne?
Ja.
Und
manchmal kann es halt sehr schnell gehen und das ist immer das, was mich so
fast
schockiert.
Immer rappelschnell. Also ja. das schockiert mich auch. Also das ist fast jedes Mal so, jemand meldet sich, ja, ist irgendwie Progress. Man versucht mal dies, versucht mal das. 4 Wochen später meldet sich Mann, Frau oder Kinder und sagt, ja, sorry, hat es nicht geschafft. Und das, da muss ich selber, und da will ich auch natürlich den Zuhörerinnen immer wieder Mut machen mit dir zusammen, sagen, nee, es gibt noch eine Lösung. Mhm. Und je informierter du bist, je besser kann man diese, du hast ja praktisch 4 Optionen auf dem Tisch.
Ja.
Welche nimmst du jetzt? Und dass man da dann auch ja sich für die entscheidet, die für einem selbst und auch von der Statistik her die beste ist. Ne? Und dafür brauchst du halt alle Infos, die du irgendwie kriegen kannst. Ne?
Man muss selber für sich einstehen und auf der anderen Seite muss man auch ein gewisses Vertrauen den Ärzten entgegenbringen. Das ist immer so ein bisschen hin, für und wieder. So.
Du brauchst keine 10 Ärzte fragen. Wenn du deinen hast und noch jemanden in der Hinterhand, den du auch vertraust, den du irgendwo jetzt auf dem Patiententag oder irgendwo kennengelernt hast und dann fragst, dann muss es auch reichen. Ja. Es lohnt nicht, 10 Leute zu fragen. Das ist, glaube ich, auch verkehrt.
Ja. Wenn man ein ungutes Gefühl hat, gesundheitlich, und das wirklich nachhaltig irgendwie über einen längeren Zeitraum geht und man von den Ärzten nicht ernst genommen wird, dann weitergehen. Also und das ist der Punkt, dann aufzustehen und dann einen anderen Arzt oder eine andere Ärztin aufzusuchen.
Und nicht nochmal 4 Wochen warten und nochmal.
Genau. Und das sind Punkte, da, wenn wir auch wieder uns selber reflektieren. Ja klar, rückblickend ist man immer schlauer, aber hätte ich das Mindset von heute, dann wäre mir das damals, wäre mein Krebs früher diagnostiziert worden. Das ist natürlich jetzt...
hätte, wäre, wenn, ja.
Genau, aber damals war ich in diesem blinden Vertrauen mehr und habe dann gesagt, ey, ich habe ja das grundsätzliche Gespür schon gehabt, irgendwas stimmt
ja,
da
ja,
nicht.
Ja, habe ich auch,
so.
Ja.
Aber als man dann gesagt bekommt, das passt so alles, dann müssen auch die Ärzteseite muss da vielleicht viel mehr Awareness haben, dass sowas auch junge Leute betreffen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich verdammt schwer zu diagnostizieren. Aber ich für meinen Teil, und man muss sich ja mal an die eigene Nase packen, hätte schon anders darauf achten können. Und wenn ich heutzutage mit Leuten spreche, das muss gar kein Krebs sein.
Naja, so. Du bereitest dir darauf vor,
dass... Genau,
ne?
das kann irgendwo was Orthopädisches sein. So, dann sage ich, wenn du jetzt das 3. Mal da gewesen bist und das Knie macht immer noch Faxen oder was auch immer, dann geh mal woanders hin. So, ne? Und dann such weiter, weil also anscheinend bringt es ja nichts. So. Und wenn man dann halt auch noch nicht mal die ordentliche Kommunikation dazu bekommt. Also das ist für mich wirklich ganz wichtig, das an die Leute auch mitzugeben. Wenn man selber ein ungutes Gefühl hat, nachhaltig über einen längeren Zeitraum, dann muss man selber für sich einstehen und loslaufen.
Mhm.
Ja.
Apropos für sich einstehen, André. Wir haben ja gerade Lungenkrebsmonat,
genau.
Der November. Es ist viel los, viele Infos.
Ja, also tolle Inhalte, alles, was geteilt wird und alles sorgt natürlich für Reichweite und Aufklärung. Das finde ich klasse.
Ja, manchmal schon too much. Also manchmal denke ich auch...
man wird immer wieder mit seiner eigenen Diagnose und mit der Schwere konfrontiert. Aber
ja, und man überlegt, das war so mein Gedanke, wenn man die ganzen Grafiken und alles, was man so macht, ich sag mal, durch 12 teilen würde und das lieber auf 12 Monate verteilen würde, würde das nicht vielleicht mehr bringen. Ne? Bringt so ein Awareness-Monat, das war ja auch beim Brustkrebs so, bringt der so viel mehr? Das waren so meine Gedanken und dann habe ich mir gedacht, ja doch, also das machen ja auch einige Firmen mit und es kommen, ich sag mal, Unterhaltungsmedien oder Social Media, ich sag mal, eher auf einem zu, wenn man so einen speziellen Monat hat.
Ich glaube, auch wenn man einmal auf die Bühne darf, sag
ja,
ich mal.
Genau.
Im Scheinwerferlicht darf der Lungenkrebs sich mal zeigen. Und dass wir dann als kleinere Gruppe auch mit der zielgerichteten Therapie dann auch nochmal einen Fingerzeig machen können, das ist schon wichtig. Man muss da laut sein, glaube ich.
Ja, das muss man. Aber ich dachte immer, es ist immer schade auf die vielen Ideen, die die Leute haben.
Das geht dann manchmal unter.
Ja, wenn das in so einer Story verpufft, weil es warten da noch 25 andere Stories auf einen.
Ja.
Das finde ich dann immer schade, aber ansonsten, also großes Lob an alle. Da es geben alle jeden Tag Gas bis jetzt.
Ja.
Und
Wahnsinn, ja.
Das macht schon sehr viel Spaß. Wir haben auch noch eine Folge, die wir sehr auf den Lungenkrebs konzentriert haben, mit Freba. Das ist ja meine Radiologin. Die werden wir in der nächsten Folge erleben. Das ist dann Folge 43.
Genau, Ende November kommt sie raus.
Die kommt am 26. ist es, glaube ich.
Genau, 26.
26.11. kommt die raus, den Dienstag. Sehr, sehr interessant. Muss ich sagen, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Also tatsächlich Unterschied CT, MRT, PET-CT. Auch neue Erkenntnisse in was die so erforschen oder wo die dran sind. Also das ist tatsächlich mit Absicht ausgewählt worden für den Lungenkrebsmonat, weil unser alltägliches Leben, irgendeiner aus unserer Community ist gerade immer im Staging.
Mhm.
Und deswegen war uns das sehr, sehr wichtig, das in den November zu legen. Ne?
Ja, gerade die bildgebenden Verfahren, das beschäftigt uns immer wieder, die Qualität, die damit einhergeht, die Unterschiede. Ja, ich glaube, das wird eine tolle Folge für alle, die sich das anhören.
Ja, und dann haben wir beide noch eine Weihnachtsfolge vor uns, ne? Das müssen wir ein bisschen planen.
Ja, genau, da müssen wir mal schauen. Im kleinen Jahresrückblick, einfach mal den Blick nach vorne auf 2025 wagen und einfach die Zeit nochmal zusammen genießen, würde ich sagen. Schauen wir mal. Vielleicht habt ihr ja auch noch Themenvorschläge, was wir behandeln sollen. Folgt uns auf Instagram oder schreibt uns bei Instagram, wie ihr wollt. Und dann hören wir uns spätestens am 26.
Perfekt.
Alles klar. Bis
dann. Bleibt gesund. Ciao.
Ciao.
Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.